Ich möchte euch ein Wort lesen aus dem Galaterbrief, Galater 2, Vers 20. Paulus sagt da: Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist so das, was die Taufe eigentlich symbolisiert. Das ist das, was eigentlich passieren soll im Glauben als Christ. Wir können ja Glauben definieren auch als eine Art Verhaltenskatalog. Ihr müsst jeden Sonntag zur Kirche gehen. Ihr müsst euren Zehnten geben, was unseren Kassierer wahrscheinlich sehr freuen würde. Ihr müsst beten jeden Tag, ein, zwei, dreimal vielleicht, eure stille Zeit einhalten. Ihr müsst in der Bibel lesen, euren biblischen Unterricht müsst ihr machen, Sonntagsschule und. Alles das ist ja nicht falsch, aber es ist nicht unbedingt das, was Christus von uns möchte. Er möchte, dass wir ihn in uns aufnehmen, so wie wir es jetzt im Abendmahl gesehen haben. Also Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Oder wie er es an anderer Stelle mal ausdrückt, der, der in mir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Das ist heute Morgen passiert in diesem Bild. Wenn du das gläubig aufgenommen hast, dann hast du Jesus einmal ganz neu bewusst in dir aufgenommen und er lebt jetzt in dir. Aber es gibt noch eine andere Dimension und der Walter hat es ja mit dem Kaffee schon mal angedeutet, dass wenn Jesus nicht nur in uns ist, sondern wir in Jesus, wie das funktioniert, da gibt es so ein schönes Video auf YouTube, habe ich das mal gesehen. Also wenn du zwei Gläser ineinander stellst, dann hast du genau diesen Effekt. Einmal ist er ja in dir und er ist um uns herum. Aber das nur mal so am Rande. Ich habe jetzt leider das Beispiel nicht dabei. Und das bedeutet das, was der Paulus hier sagt. Wir leben nicht mehr, wenn wir Christ geworden sind. Wisst ihr, das, was wir beziehungsweise unsere Vorväter Adam und Eva im Paradies gemacht haben, war keine Kleinigkeit. Es war nicht einfach mal, ja, wie man so sagt, ein Kavaliersdelikt oder irgend so etwas, sondern es war die bewusste Entscheidung, wissen zu wollen, was gut und böse ist. Das wollten sie. Sie wollten sein wie Gott. Sie wollten eine Erkenntnis gewinnen, und zwar sein wie Gott. Das war ja das, was die Schlange ihnen versprochen hatte, was auch genau passiert ist. Sie wollten wissen, was der Unterschied zwischen gut und böse war. Adam und Eva kannten das nicht. Manche Bibelgelehrten sagen, das war die Zeit der Unschuld. Sie waren völlig ahnungslos, was Böses ist. Sie konnten sich darunter eigentlich nicht vorstellen. Es war noch nicht mal als Begriff da oder abstrakt vorstellbar für sie. Und jetzt mit einmal, als sie sich gegen Gott gewandt haben und von dieser Frucht gegessen haben, haben sie den Unterschied gemerkt. Sie wussten, was gut ist, und sie wussten plötzlich, was böse ist. Leider haben sie das von der falschen Seite kennengelernt. Indem sie etwas Böses taten, wurden sie auf die Seite des Bösen gesetzt. Das war das Schlimme daran. Ich glaube nicht, dass Gott ihnen das vorenthalten wollte, diese Erkenntnis, aber er wollte ihnen eine andere Perspektive ermöglichen, nämlich von der guten Seite zu sehen, was schlecht ist, und nicht von der bösen Seite sehen, was schlecht ist. Und genau das ist die Situation. Uns oder unser Mensch ist jetzt so mit dem Bösen verbunden, dass er faktisch nicht mehr renoviert werden kann. Also du kannst nicht erneuert werden oder auf die Seite des Guten gestellt werden. Das geht nicht mehr. Weil über die Jahrhunderte hinweg, und das sehen wir ja an der Menschheitsgeschichte überhaupt, ist der Mensch eher der, der zum Bösen tendiert. Nicht hundertprozentig. Es gibt gute Menschen, davon bin ich sehr überzeugt. Es gibt auch immer wieder gute Taten, die Menschen tun. Aber man hat so den Zweifel, wenn man sich die Geschichte anschaut, ist der Mensch überhaupt ein vernunftbegabtes Wesen? Ja, weil er so viel nur an sich denkt, er beutet die Natur aus bis zum Ist-nicht-mehr. Er erlebt den Egoismus, wie es keine andere Spezies hier auf der Welt tun würde. Es tötet, es mordet, nur um einen kleinen Vorteil zu haben. Also man fragt sich, wo ist der reine rationale Verstand des Menschen? Das liegt einfach daran, dass wir uns auf die Seite des Bösen gestellt haben. Und jetzt kommt Jesus auf diese Welt. Er kommt als absolut sündloser Mensch auf diese Welt. Er hat nichts Böses getan und stirbt für uns stellvertretend, weil wir nicht mehr in Gottes Gegenwart sein dürfen. Wir schaffen es einfach nicht. Es geht nicht. Also Gott und der Mensch, das sind so unterschiedliche Dimensionen, möchte ich fast sagen, das passt nicht mehr zusammen. Gott konnte mit uns keine Gemeinschaft mehr haben, weil der Mensch auf der Seite des Bösen stand. Das war für Gott so unerträglich, dass er gesagt hat, ich selbst werde auf diese Welt kommen und werde den Menschen erlösen auf eine einmalige Art und Weise, wie es keine andere Religion oder kein anderer Gott je gekonnt hätte. Nämlich ich selbst werde die Strafe des Menschen tragen. Und deswegen stirbt Jesus. Und darum heißt es, Jesus ist zwar gestorben für uns, aber das ist keine theoretische Sache, sondern das wird erst für uns dann richtig praktisch, wenn wir uns überlegen, das bedeutet auch für mich, ich muss sterben. Ich persönlich muss sterben. Ja? Ich muss, wie es Paulus hier sagt, nicht mehr leben, sondern Jesus lebt jetzt in mir. In mir. Und das bedeutet, er ist derjenige, der sagt und tut, wo es lang geht. Ihr müsst euch das vorstellen, wenn ein Mensch, oder überlegt es euch mal, ein Penner, ich habe jetzt kein anderes Beispiel, soll mit einmal bei Queen Elizabeth wohnen, ja? Und der kennt nur den Straßenslang, der kennt nichts anderes. Der kennt nur Clown, ja? Der würde, wenn er da in den Thronsaal kommt, erstmal das ganze Silber mitgehen lassen. Der würde, wenn er am Tisch sitzt, mehr Interesse an dem Besteck haben und an den Dingern, die so wertvoll sind, als an dem Essen. Der hat kein gutes Benehmen, der hat gar nichts, ja? Der weiß sich in dieser Umgebung überhaupt nicht zu verhalten, gar nicht. Der kann das gar nicht. Und diesen Menschen würde man jetzt jemanden an die Seite stellen, ein Lehrmeister oder wie auch immer man das jetzt ausdrücken mag. Und der würde ihn jetzt nach und nach hineinbringen, wie man sich am Tisch verhält, wie man mit Messer und Gabel isst, wie man sich ausdrückt, was man sagt, was man nicht sagt, wie man höflich ist, wie man Frauen behandelt oder nicht behandelt und alles, was so dazukommt eben halt. Und das ist zwar nur ein schwaches Beispiel, weil wir kriegen das nicht hin, nur gelehrt zu werden, um uns dann besser zu verhalten. Das Problem ist, wie gesagt, wir haben uns auf die Seite des Bösen gestellt, auch wenn wir das manchmal nicht wahrhaben wollen. Wir können gar nicht anders als böse sein. Ja, und darum muss die Erlösung, die wir bekommen, viel radikaler sein, als wie wir uns das vorstellen. Und das ist eigentlich das, was das Christsein ausmacht. Bei aller Liebe und bei all dem, was Gott uns gibt, bedeutet es wirklich die Bankrotterklärung oder die Kapitulation vor Gott. Ich kann es nicht mehr. Ich bin nicht in der Lage, mit all meiner Kraft, mit all meinem Verstand, mit all meinen Bemühungen, dir zu gefallen. Ich schaffe es nicht, weil alles das, was mein Herz möchte, irgendwo immer in diese schlechte Richtung abdriftet. Und seien wir ehrlich, wir haben alle so eine gewisse kriminelle Energie in uns. Irgendwie versuchen wir immer irgendwie Dinge zu tun, die nicht in Ordnung sind, sei es Kleinigkeiten oder Großigkeiten. Aber es ist wichtig zu bekennen oder zu wissen, wenn ich Christ werde, dann bedeutet das auch, dass jemand anders das Bestimmungsrecht über mein Leben bekommt. Nicht ich bestimme dann, was gesagt werden muss oder wo ich lang möchte, sondern Christus. Weil er der Einzige ist, der genau weiß, was gut ist. Und erst dann bedeutet das, dass ich in einem Leben hineinwachse, was Gott sich vorstellt. Das möchte er. Er möchte nicht, dass wir irgendwie so tun, als wenn, sondern er möchte, dass wir es wirklich vom Herzen sind. Wir sind es. Christus lebt also jetzt in mir. Und im Grunde genommen bedeutet das, zwei Herren wohnen in mir. Einmal mein alter Ego, das ist mein Verstand, mein Gefühl, all das, was mich ausmacht ein Stück weit, meine Wünsche, meine Sorgen. Und Jesus lebt in mir. Das ist der Zustand, in dem ihr jetzt seid. Das ist das, wo Paulus sagt, was ich jetzt aber lebe, im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Das heißt, es ist noch nicht perfekt. Nichts ist perfekt. Wir sind noch nicht völlig erlöst. Aber wir sind an einem Punkt, wo wir im Glauben leben können. Und allein das, was du möchtest, was du willst, entscheidet, wer stärker ist. Jemand hatte das mal bei mir auf der Bibelschule in einem Beispiel gesagt. Stellt euch vor, ihr habt zwei Vögel im Käfig. Der eine ist ein Rabe und der andere ist ein Papagei oder irgend sowas. Und die bekriegen sich da ständig, die hacken sich an. Wisst ihr, wie ihr es hinkriegt, dass der Papagei siegt? Füttert ihn mehr, so dass er kräftiger wird. Und so ist es auch im Glaubensleben. Je nachdem, wen du fütterst, der wird stärker. Wenn du deinen Geist fütterst, indem du eben Dinge tust, wie Bibel lesen, beten, stille Zeit machen, in die Gemeinde gehen, einfach mit Jesus Gemeinschaft haben, dann wird Jesus in dir größer. Und wenn du auf der anderen Seite den Raben fütterst, also sagen wir mal deinen alten Ego, dann wird der stärker. Das ist halt einfach leider so, dass wir das nicht loskriegen. Luther sagte mal, dass er seinen alten Menschen ersäufen möchte. Der war ja mal etwas drastischer, ja. Das Dumme ist nur, der kann schwimmen. Der kommt also immer wieder raus aus der Brühe, ja. Und das ist das, was wir jetzt haben. Je nachdem, wen wir füttern, werden wir stärken. Das bedeutet jetzt mal moderner ausgedrückt oder mehr so im Lobpreis ausgedrückt, je nachdem, wen du krönst in deinem Leben, Jesus oder dich selbst. Und mir ist klar geworden, wenn unser Leben im Glauben sein soll, wenn wir stärker werden wollen, wenn wir Wunder, Zeichen erleben wollen oder Dinge, wo wir Jesus wirklich greifbar spüren wollen, dann ist es auch wichtig, dass wir wissen, ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Also ich bin nicht mehr derjenige, der bestimmt. So fromm oder so nett solche Gedanken vielleicht auch sein mögen, die ich habe. Er bestimmt. Er sagt, wo es lang geht. Und meine Erfahrung ist, immer wenn ich mich dazu durchgedrungen habe, ich sage es euch ganz offen, es ist nicht immer einfach, und mir fällt es auch manchmal sehr, sehr schwer, solche Dinge zu tun. Aber wenn ich es denn mal gemacht habe, es ging immer super. Er hat mich nie enttäuscht. Er hat mich nie in irgendeine Sackgasse geführt oder hat mir nie meine Freude oder sonst irgendwas genommen. Im Gegenteil, ich hatte eher das Gefühl, er erhöht. Er baut nicht ab. Wenn er abbaut, dann ist es den alten Stolz in uns. Den baut er natürlich ab. Ja, den macht er kleiner. Aber das bedeutet, er erhöht mein Leben und er gibt mir, was ich brauche. Und so ist es ganz, ganz wichtig, wenn wir im Glauben leben wollen, dann bedeutet das, dass wir ihm vertrauen. Und darum ist es wichtig zu begreifen, wer Jesus eigentlich ist. Jesus ist ja kein Diktator oder keiner, der das so aus eigennützigen Zielen will er jetzt die Menschen zu Marionetten machen oder sie manipulieren oder sonst irgendwas. Das ist ja nicht seine Art. Er möchte, dass jeder Mensch zur Erfüllung seines Lebens kommt. Oder wie es die Alten ausgedrückt haben in der Bibel, er möchte, dass unser Leben lang und lebenssatt wird, dass wir alles das, was wir im Leben erleben können, wirklich auch erleben werden, dass unser Leben einen Sinn hat, dass wir eine Zukunft haben, dass unser Leben schön wird. Das ist das, was sich Jesus vorstellt, denn Gott hat keine Gedanken des Leides über uns, sondern des Friedens. Das ist es, was er möchte. Er möchte dein Leben reich machen. Es ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass Menschen, die ihr Leben Jesus anvertraut haben, etwas ganz Neues, Schönes bekommen haben. Eine Dimension in ihrem Leben, wo sie vorher vielleicht nur von träumen konnten. Aber das gibt es halt leider nicht umsonst. Es kostet dich im wahrsten Sinne des Wortes dein Leben. Und das ist es, was wir oft vergessen. Die schönen Sachen, die möchten wir gerne. Aber es hat einen Preis. Dein Leben. Ja. Als der in diesem Gleichnis der Perlenverkäufer zu dem Mann sprach, was diese Perle denn kostet, die er unbedingt haben wollte, da hat er ihm klargemacht, es kostet dich alles, was du hast. Alles. Es gibt keine Ausnahme. Alles. Es kostet dich dein ganzes Leben, deine ganze Vorstellung vom Leben und alles andere. Das ist das, was Jesus als Bedingung stellt. Und ich habe so das Gefühl, deswegen erleben wir so wenig. Oder es erleben nur manche, die dann wirklich bereit sind, diesen Preis zu zahlen. Es kostet dich dein Leben. So brutal, wie das jetzt vielleicht klingt, ist es eigentlich gar nicht. Sondern jemand anders wird dich in ein wunderbares Leben hineinführen, was du nicht kannst. Denk daran, was ich am Anfang gesagt habe. Dein Leben wird immer begleitet werden, wenn du es selbst führst, vom Bösen. Vom Bösen von anderen und vom Bösen von dir selbst. Und wird dich immer klein, mickrig und schlecht machen. Ja? Es ist eigentlich ein Riesenbetrug. Und das, was Gott dir gibt, das ist ehrlich. Das ist wirklich etwas Gutes. Jesus sagte mal, ich bin gekommen, damit sie die Fülle haben. Das Leben in Fülle. Das ist das Ziel Gottes, was er uns geben möchte. Also je nachdem, welches Bild du hast von Gott, fällt es dir natürlich leichter oder schwerer, ihm zu vertrauen. Und darum kann ich euch nur sagen, das Bild, was Jesus von sich selbst in der Bibel weitergibt, ist ein gutes. Sein Joch ist leicht, seine Last ist sanft oder umgedreht. Ja, es ist so, dass Gott uns genau das gibt, was wir brauchen. Also, wenn du etwas mehr möchtest von Gott, dann ist der Schritt, immer mehr von dir selbst preiszugeben. Ich weiß, dass das ein unglaublich schwerer Prozess ist und dass es schwierig ist, solche Dinge so mal eben ad hoc zu entscheiden. Dazu braucht man sehr, sehr lange. Und deswegen ist es auch schlecht, jemanden dazu irgendwie zu überreden. Du musst es dir ganz genau überlegen, will ich das oder will ich das nicht? Ich sag's mal so, deine Errettung ist damit nicht in Gefahr, aber dein erfülltes Leben, das ist damit in Gefahr. Du wirst immer Babychrist bleiben. Du wirst immer mit deiner dicken Windel auf dem Fußboden lang rutschen und die Muttermilch saugen wollen. Und das ist nicht unbedingt ein Bild oder ein Beispiel dafür, wie Christen leben sollten, sondern wir sollen ins volle Mannesalter hineinwachsen. Väter, Mütter im Glauben werden. Und das geht leider nur, wenn wir das tun, was Paulus hier im Galater sagt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn, der mich liebt oder geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Lasst euch dieses neue Jahr noch einmal so richtig über die Zunge laufen. Vielleicht schafft ihr es ja, etwas mehr von euch preiszugeben, etwas mehr Kontrolle an Jesus abzugeben, etwas mehr zu sagen, Jesus, ich möchte, dass mein Leben dir gehört. Ich möchte, dass du der Bestimmer meines Lebens bist. Und ich bin fest überzeugt, wenn euch das gelingt, dann wird Jesus euch nicht in irgendeinen Untergang führen oder in eine Versklavung, sondern tatsächlich in die Freiheit der Kinder Gottes. Amen.